Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 1. Korinther 7, 1 bis 9. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch nicht einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben, wie sie sind. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Wir kommen heute zu einem der spannendsten Kapitel im 1. Korintherbrief. Der Hintergrund ist der, dass Paulus einen Brief bekommen hat von den Korinthern. In den Kapiteln vorher ging es ja mehr um Sachen, die er gehört hatte von ihnen. Jetzt geht es um einen Brief, den er von ihnen bekommen hat. Und da stellen sie Fragen, unter anderem bezüglich Heiraten, Ledigsein, Ehe und Sexualität. Ich werde dann in einer gesonderten Predigt auf das Thema Ledigsein, auf das Thema Singlesein eingehen, weil es auch dann auch noch in den anderen weiteren Versen behandelt wird. Hier nur so viel, der ledigen Stand ist durchaus ein gesegneter, sogar ein sehr reich gesegneter Stand. Aber auf Dauer und im Normalfall braucht es eine besondere Gnadengabe Gottes. Das ist in Vers 7 deutlich geworden, um in diesem Stand leben zu können. Das heißt natürlich auch, dass zu heiraten und im Ehestand zu leben auch ein gewollter und gesegneter Gnadenstand Gottes ist. Und darum soll es heute in der Predigt gehen, um das Thema Ehe und Sexualität. Und wenn wir jetzt diesen Text lesen, ihr habt es ja gehört, dann könnte man denken, dass der Mensch einzig und allein aus einem Grund heiraten sollte, nämlich um Unzucht zu vermeiden. Ja, wenn du dein sexuelles Bedürfnis nicht verleugnen kannst, in Klammern, was das der viel bessere Weg wäre, dann heirate halt. Aber das stimmt nicht. Paulus beantwortet hier ganz bestimmte Fragen der Korinther, ohne jetzt bei dieser Gelegenheit eine gesamtbiblische Sicht zum Thema Ehe und Sexualität zu geben. Es geht hier um besondere Fragen, auf die er eine Antwort gibt. Das müssen wir bedenken. Ja? Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Und jetzt dieser zweite Teil des Satzes ist vielleicht sogar ein Zitat aus dem Brief der Korinther. Es muss gar nicht etwas sein, was Paulus gesagt hat. So ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Ja, vielleicht war das eine Überlegung der Korinther. Ist das jetzt nicht das Beste, das Geistlichste? Die Korinther hatten wahrscheinlich nicht nur die Frage, ob sie heiraten sollten oder nicht. Viele von ihnen waren ja bereits verheiratet, als sie zum Glauben kamen. Und so fragten sie, ob Christen überhaupt auch innerhalb der Ehe noch Sex haben sollten, beziehungsweise dass man vielleicht nur noch Sex zur Fortpflanzung haben sollte und eben nicht mehr einfach nur zur Freude und zum Genuss, zum Vergnügen. Dieses Wort berühren, ja, eine Frau berühren, das kommt in vielen alten Schriften vor, auch in Bezug auf Sexualität. Und es ist dort meistens der Bezug auf Vergnügen in der Sexualität. Ja, da geht es nicht ums Fortpflanzen. Ich muss mal meine Frau berühren, wir brauchen Kinder. Nein, das geht um Vergnügen. Ja. Und vielleicht war dann wirklich der Hintergrund, ist das nicht ungeistlich? Das Hauptanliegen von Paulus bezüglich dieser Fragen ist, Auf alle Fälle, dass Unzucht vermieden werden soll. Wir haben das ja in den Kapiteln vorher schon gehabt, da gab es ja so einen krassen Fall von Unzucht und Paulus endet dann in Kapitel 6, Vers 18 mit diesem Gebot, flieht die Unzucht, flieht die Unzucht. Und wiederum ist interessant, dieses Wort berühren, wo das vorkommt, in Bezug auf Sexualität, hat ganz oft mit Unzucht zu tun. Da geht es also um irgendwelche Kontakte zu Prostituierten und so weiter. Also auch das schwingt mit diesem Wort alles mit. Die Korinther hatten wohl eher die Gewohnheit, sexuellen Verkehr über die Ehe hinaus zu haben. Zum Beispiel konnte der Ehemann sexuelle Beziehungen zu Sklavinnen seines Haushalts bisher gehabt haben. Im Römischen Reich war es oftmals so, dass ein Mann heiratete, um mit dieser Frau dann, die er geheiratet hat, Nachkommen zu zeugen. Aber um sexuelles Vergnügen zu haben, hat er sich eine Geliebte geleistet oder ist zur Prostituierten gegangen oder sonst irgendwas. Das war Sitte, das war Gang und Gäbe. Und angesichts dieser Art und Weise, eine Frau zu berühren, müssen wir dann vor allem eben die folgenden Verse auch verstehen. Darum dieser Nachdruck immer wieder, flieht die Unzucht. Mein erster Punkt heute Morgen lautet, Sexualität soll die Einheit, Bindung und Vertrautheit der Ehe stärken. Sexualität soll die Einheit, Bindung und Vertrautheit der Ehe stärken. In Bezug auf die Ehe will Paulus in diesen Versen lehren, vermeidet sexuelle Unmoral und Unreinheit dadurch, dass ihr in eurer Ehe die normalen und angemessenen sexuellen Bedürfnisse eurer Frau und eures Mannes erfüllt. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Also kommt regelmäßig intim zusammen, eben nicht nur um Nachkommen zu für Nachkommen zu sorgen, sondern um sexuelle Freude, Genuss und Befriedigung einander zu schenken. Das ist jetzt ganz wichtig. Man heiratet nicht, auch wenn das vielleicht hier ein Stück weit so rüberkommt, um seine Begierden zu befriedigen, sondern um sich ganz und gar jemand anderen hinzugeben. Um den anderen dadurch zu befriedigen und zu erfreuen und auch zu stärken und dadurch selber Erfüllung zu erfahren. Also Gott hat Sex nicht erfunden, um den Menschen in einem Kreislauf von Verlangen Befriedigung zu stellen, der ihn irgendwie auf Trab hält und dann ganz nebenbei für die Fortpflanzung sorgt. Sondern dieser Kreislauf bewirkt Lebenskraft und Energie für die Ehe. Die sexuelle Gemeinschaft schafft eine intime Einheit und Bindung, eine besondere Vertrautheit und Zusammengehörigkeit. Und das alles wird dann durch die fortdauernde, regelmäßige sexuelle Gemeinschaft stetig vertieft. Ich hatte das schon mal bei der Predigt über diesen Unzucht da in Korinth gesagt, die sexuelle Gemeinschaft verändert das Verhältnis von Mann und Frau für immer. Und das ist der Grund, warum außerehelicher Sex eben nicht gut ist, unter anderem. Er schafft eine Bindung zwischen Mann und Frau, zwischen einem Mann und einer Frau, die dann gar nicht zusammenbleiben, die aber dann meist negative Belastungen gerade im Bereich der Sexualität zur Folge haben kann. Im positiven Sinn, also in der Ehe, vertieft und erneuert Sexualität die Gemeinschaft und Verbindung des Paares. Wir können sagen, die Sexualität ist die Quelle der irdischen Schöpfungskraft. Ja? Gott hat neues Leben an die Sexualität gebunden. Was dann auch bedeutet, dass wir in unserer sexuellen Faszination der Schöpferkraft Gottes am nächsten sind. Es ist etwas, was uns mit Gott verbindet. In der Sexualität erreichen uns Gottes Gnaden und Lebensströme. Die Ehepartner werden einander zu Kanälen des göttlichen Segens. Und deshalb ist es so wichtig, dass Sexualität im Schutz der Ehe entfaltet werden kann. Füreinander aufmerksame Partner werden in der gemeinsamen Sexualität immer wieder neue Entdeckungen machen. Sexualität sollte in der Ehe stärker und reizvoller werden durch immer tiefere Vertrautheit. Aber auch durch die Weiterentwicklung der Ehepartner. Ja, man bleibt ja nicht immer gleich, sondern beide entwickeln sich weiter. Sie verliert aber ihren Reiz, die Sexualität, wo sie nicht vom Willen zur Liebe getragen wird, sondern wenn es dann nur noch um egoistische Erfüllung, um Selbstbefriedigung geht. Es gibt Untersuchungen, nach denen viele Menschen davon ausgehen, dass eine sexuelle Beziehung eigentlich nur eine bestimmte Zeit hat. Eine bestimmte Halbwertszeit, wenn man so will. Manche sagen, ja, bei mir dauert das halt nur ein paar Wochen, dann ist irgendwie der Reiz verloren gegangen. Und andere sagen, ja, bei mir dauert es ein paar Jahre. Aber viele denken das. Viele Paare haben tatsächlich sehr wenig Sex miteinander. Eins von 30 lebt enthaltsam in diesen Untersuchungen. Warum? Keine Zeit, keine Lust und alle möglichen weiteren Probleme. Die Wahrheit ist, dass jede sexuelle Beziehung, dass es total falsch ist, dass eine sexuelle Beziehung nur für eine bestimmte Zeit interessant und erfüllend bleibt. Das Gegenteil ist der Fall. Nun, es kann passieren, dass das sexuelle Verlangen für eine Zeit nachlässt. Und hier sollte das Paar aber nicht resignieren oder aufgeben, sich der Sache eben hingeben und sagen, das ist dann eben so, sondern sie sollten an ihrer Sexualität arbeiten. Ich komme heute noch dazu, denn Sexualität ist ein Arbeitsfeld. Dazu gehört vor allem, darüber zu reden und dazuzulernen. Der Pastor Bernhard Ritter, das war der Mann, der dieses E-Seminar gehalten hat, wo wir jetzt waren, der sagt, ich habe auch andere Gedanken noch von ihm hier auch in der Predigt drin, aber jetzt ein Zitat von ihm. Wenn wir uns nicht darum bemühen, liebevoll und regelmäßig die Sexualität auszuleben, führt das zur Trennung. Es löst die Vertrautheit der Ehe auf. Außerdem werden Ehepartner empfänglicher für Versuchungen von außen. Die Gefahr besteht, dass Ehepartner irgendwann ihre Ehe ganz aufgeben. Das war mein erster Punkt. Sexualität soll die Einheit, Bindung und Vertrautheit der Ehe stärken. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Der lautet, Sexualität bedeutet vollständige Hingabe zum Ehepartner. Ja, das wird jetzt besonders in den Versen 3 und 4 deutlich. Ich lese uns das nochmal vor. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Diese Verse beschreiben die Grundlage für erfüllte Sexualität. Ehefrau, deine Sexualität gehört nicht dir, sondern deinem Mann. Du schuldest es deinem Mann, ihm Zuneigung und Befriedigung zu schenken. Und Ehemann, deine Sexualität gehört nicht dir, sondern deiner Frau. Und du schuldest es deiner Frau, ihr Zuneigung und Befriedigung zu schenken. Hier steht nicht, hol dir bei deinem Partner die sexuelle Befriedigung, die du brauchst, sondern gib ihm die sexuelle Befriedigung und das Vergnügen, die dein Partner braucht, die er sich wünscht. Es geht also um die Verpflichtung, Liebe zu geben und nicht das Recht, Liebe zu nehmen, zu verlangen. Das war damals, als Paulus das aufgeschrieben hat, revolutionär. Ja? Der Mann, der nahm sich das, was er wollte. Das war revolutionär. Aber heute, ich glaube, heute ist es immer noch und immer wieder neu eine Herausforderung für jeden verheirateten Mann und jede Frau, auch wenn sie Christen sind. Und deshalb ist es für uns so wichtig zu lernen und tiefer zu verstehen, wie Gott, der Erfinder der Sexualität, der Stifter der Ehe, sich das mit der körperlichen Liebe gedacht hat. Und wenn wir das erkennen, mehr erkennen und dann auch praktizieren, dann wird das eine Bereicherung für unsere Ehe und für unser Liebesleben sein. Also es geht um Hingabe. Ich gebe mich hin. Im Hohelied, wir haben es heute gehört, da gibt es diesen Refrain, der mehrfach vorkommt. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Was ihr Verheirateten habt ihr euch am Traualtar versprochen. Ihr habt euch einander geschenkt. Ich gebe mich dir hin. Ich vertraue mich dir an. Ich schenke mich dir. So wie es im Hohelied dann heißt, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinem Arm. Das heißt, dein Siegel auf mir, ich gehöre dir und umgedreht. Das wird dann nochmal verstärkt hier im Vers 5. Entzieht euch nicht, einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen und so weiter. Entzieht euch einander nicht. Dieses Wort entziehen, das kann man übersetzen mit rauben, stehlen oder betrügen. Das heißt, man fügt jemand einen Verlust zu, unter den er zu leiden hat. Also es gibt Ausnahmen. Paulus sagt das ja hier. Zum Beispiel eine besondere Zeit der Hingabe an Gott. Eine Zeit des Fastens und Betens. Vielleicht auch die Zeit nach der Geburt eines Kindes, wo es eben rein körperlich auch nicht geht. Es gibt Ausnahmen. Mag es solche befristeten Zeiten geben, wer sich dem anderen aber länger entzieht, raubt ihm etwas, was ihm gehört. Versteht ihr? Wir müssen das verstehen. Wir dienen einander in der Sexualität. Darum ist es ein Akt der Hingabe, ja, die intimste Form der Hingabe und Liebe. Ehepartner müssen es lernen, wie sie einander beschenken können. Beide Partner sollen darum bemüht sein, dem anderen Freude und Erfüllung zu bereiten. Und dazu wiederum muss ich natürlich den Partner kennen. Was sind denn seine Sehnsüchte, seine Bedürfnisse, seine Gefühle? Ein anderer Sexualseelsorger sagte oder schrieb, wir heiraten nicht, um uns zu paaren. Wir heiraten, um uns gegenseitig zu dienen. Sexualität ist das Siegel der Bindung, die man eingegangen ist. Sie trägt dazu bei, dass Mann und Frau immer besser kennenlernen. Und es ist interessant, auch in unserem Predigttext wird der Punkt der Kommunikation über Sexualität angesprochen, in gewisser Weise. Mann und Frau dürfen sich für eine bestimmte Zeit einander nur entziehen, wenn sie darin übereingekommen sind. Das bedeutet, sie müssen darüber reden. Ja? Wir sagen, hey, heute sprechen doch alle über Sex. Alle sprechen doch offen. Offener als je zuvor über Sex. Mag sein, aber wie oft und wie offen unterhalten sich Ehepartner über Sexualität, über ihre Sexualität, über ihre Wünsche, über das, was ihnen gefällt oder was ihm am anderen gefällt oder das, was vielleicht für sie unangenehm ist, was ihnen nicht gefällt, über so ein Thema wie Abwechslung in der Sexualität und so weiter und so fort. Wie oft unterhalten sich Ehepartner darüber? Das Liebesleben läuft oftmals einfach so oder es läuft eben nicht mehr so, aber reden Ehepartner darüber? Nun, ich denke, es ist sehr wichtig, darüber sich zu unterhalten. Die Kommunikation über körperliche Liebe. Ja? Nicht zuletzt, weil die Sexualität selbst die intimste Art der Kommunikation ist. Miteinander über Sex zu kommunizieren, das ist sicherlich für manche Ehepartner erstmal ungewohnt, ja? Peinlich. Aber wenn man es übt, wenn man darin wächst, führt es zu viel größerer Vertrautheit und damit zu einem schöneren und erfüllteren Sexleben. Gottes Wille ist es und auch Gottes Auftrag an uns, dass wir Sexualität genießen. Ja, lest das Hohelied euch nochmal durch. Wir sollen es genießen. Und nochmal, es geht nicht um Befriedigung unserer Begierden, es geht darum, den anderen noch mehr kennenzulernen, eins mit ihm zu werden und dadurch dann tiefste Befriedigung zu erlangen. Nochmal ein Zitat von Bernhard Ritter. Vielleicht gibt es komplexe, übertrieben peinliches Gefühl und Verlegenheit. Man hat nie gelernt, offen über Sexualität zu reden. Ja, in welchem Elternhaus wird das irgendwie in einer gewissen, angemessenen, offenen Art und Weise gemacht? Man hat es nie gelernt, ehrlich sein zu können. Doch Sex ist kein vom Instinkt geleiteter Vorgang, sondern ein vertrauter, erfüllender Bestandteil der Ehe und der Kommunikation. Vertrauter Sex ist genauso wichtig für die Ehe wie gute Kommunikation. Und dann ist es besonders wichtig in der Kommunikation über Gefühle und über die unterschiedlichen Empfindungen zu sprechen. Ja, also beim Eheseminar war das so, in allen Bereichen, dass wir Fragen bekommen haben, die sollten wir beantworten. Und hat er immer fast bei jeder Frage eine Zusatzfrage gestellt. Und welche Gefühle ruft das in dir hervor? Ja, Gefühle drücken einfach unseren inneren Menschen aus. Wir geben Anteil an unserem Inneren. Darüber, wenn wir unsere Gefühle mitteilen. Wir machen uns auch verletzlich, je mehr wir darüber mitteilen. Deshalb haben wir Angst davor. Aber es stärkt die Vertrautheit in der Ehe. Wir müssen uns unterhalten über die Unterschiede. Mann und Frau sind extrem unterschiedlich. Über 300 wissenschaftlich bewiesene Unterschiede gibt es, bis in die Gene des Menschen hinein. Ja, vergesst, was euch die Gender-Wissenschaftler sagen, über 300 wissenschaftlich bewiesene Unterschiede. In der Ehe ist es so, dass Mann und Frau sich hoffentlich einander anpassen, ja, dass sie ähnlicher werden, das stimmt ein Stück weit, aber sie entwickeln vor allem sich in ihrer Männlichkeit und Weiblichkeit weiter. Dass man verheiratet ist, bewirkt, dass man reift in seiner eigenen Identität und sich weiterentwickelt. Immer wieder gibt es darum, etwas Neues zu erfahren. Den ihr geheiratet habt, das ist nicht mehr der, den ihr damals geheiratet habt. Der hat sich verändert, der ist anders und ihr selbst seid auch anders. Und das hat natürlich auch was, ist auch wichtig für die Sexualität. Es gibt immer Neues zu erfahren, immer Neues zu verstehen. Die Spannung bleibt immer erhalten. Mit anderen Worten, es wird nie langweilig. Und das ist Gottes Idee. Hier mal einige sehr deutliche und wichtige Unterschiede. Männer sind sehr leicht und oft sexuell erregbar. Man kann ihr Empfinden mit einem Feuer vergleichen, welches in den Genitalien beginnt. Von da aus erwärmt es den ganzen Körper bis hin zum Kopf. Der Kopf ist das Letzte beim Mann. Bei Frauen beginnt es im Kopf. Wenn die Erregung anhält, ist sie wie Wasser, die Liebe fließt vom Kopf bis in die Genitalien. Das ist ein unheimlich großer Unterschied. Diese und weitere Unterschiede, gibt noch viel mehr, bringen Spannung, aber dann eben auch Erfüllung und Vertiefung der Sexualität. Und wiederum unterstreichen sie, wie wichtig ein liebevoller, zärtlicher Umgang miteinander ist. Besonders der Mann muss Rücksicht auf die Frau nehmen, muss behutsam sein, zärtlich, romantisch. Und die Frau wiederum muss den Mann einladen und sich ihm öffnen. Im Hohelied wird die Frau mit einem verschlossenen, unter anderem mit einem verschlossenen, herrlichen Garten verglichen. Und dieser Garten ist verriegelt. Und sie ist die Einzige, die den Schlüssel in der Hand hält. Sie muss den Garten öffnen. Und wenn sie ihn öffnet, dann können dann beide zusammen diesen herrlichen Garten entdecken und genießen. Es gibt in diesem intimen Bereich natürlich aufgrund der Unterschiede und aufgrund von negativen Erfahrungen auch viele Probleme. Ich will jetzt nicht auf verschiedene schwierige Sachen groß eingehen, aber das größte oder vielleicht eher gesagt das am meisten auftretende Problem ist wahrscheinlich die Alltäglichkeit in der Ehe, verbunden mit der Müdigkeit. Und darum besteht die Hauptaufgabe darin, eine aktive Einstellung zur Sexualität zu erarbeiten und zu bewahren. Im Bett nebeneinander liegen und sich dann Gedanken machen, der andere, der könnte ja mal oder der müsste mal oder so. Das ist passiv, ja? Da kommt man nicht weiter. Ja? Man muss sich eine aktive Einstellung zur Sexualität erarbeiten und bewahren. Noch ein Zitat von Bernhard Ritter, ich fand das so genial. Das wichtigste Sexualorgan, welches wir haben, ist unser Gehirn. Probleme wie zum Beispiel nicht verarbeitete Gefühle, schwaches Selbstwertgefühl, Müdigkeit und so weiter, die wirken sich negativ auf die Sexualität aus. Nochmal, umso mehr sollten sich beide Partner miteinander um ein erfülltes Sexleben bemühen. Das ist ihr Auftrag füreinander. Ein erfülltes Sexualleben ehrt den Schöpfer und ist ein Grund zu Dank und Anbetung. Nachdem Paulus diese ganzen Sachen Unzucht und dann, wie soll es in der Ehe sein und Sexualität behandelt hat, kommt er dann irgendwann zu einem Vers, den wir alle kennen, wo steht, ob ihr nun esst oder trinkt. Und alles, was ihr tut, tut es zur Ehre Gottes. Alles, natürlich auch das Hauptthema der vorherigen Kapitel, tut alles zur Ehre Gottes. Oder andere Verse, wo das Wörtchen alles verwendet wird. Alle Dinge sind geschaffen durch ihn, für ihn, zu ihm. Ist natürlich Sexualität mit inbegriffen. Jetzt habe ich viel darüber geredet, wie wichtig es ist, dass man miteinander auch darüber spricht. Und hätte man mir das gesagt, ich würde dann sagen, das klingt jetzt wirklich schön und gut, aber wie soll ich das denn machen? Und darum habe ich mir gedacht, für die, die wollen, ja, habe ich ein paar Fragen aufgeschrieben. Das sind jetzt nicht Fragen von mir, sondern die habe ich einfach von diesem E-Seminar mitgebracht. Wir haben das so gemacht und ich empfehle euch das, wenn ihr das wollt, könnt ihr euch das dann mitnehmen. Also ein paar Fragen hier. Wir haben das so gemacht oder sollten das so machen, dass jeder für sich diese Fragen schriftlich beantwortet. Man, für diese Fragen hier, das sind jetzt 4, 5 Fragen, da sollte man sich ruhig eine halbe Stunde Zeit nehmen. Jeder für sich kann eine halbe Stunde sich Zeit nehmen und die Fragen schriftlich beantworten. Und dann kommt man zusammen, man sollte auch in getrennten Räumen sitzen, damit man wirklich seine Ruhe hat. Und dann könnt ihr zusammenkommen, tauscht eure Papiere aus und dann lest ihr es 2-mal gründlich durch. Und dann redet ihr noch mal eine halbe Stunde darüber. Das ist jetzt einfach mal eine Übung, es sind jetzt keine super tiefgehenden Fragen, aber es gibt, geben euch vielleicht einen Eindruck darüber, wie kann man anfangen, sich auch darüber mal zu unterhalten. Ich komme jetzt noch zu einem ganz kurzen Punkt, bevor ich dann zu meinem Schlusspunkt komme, nämlich nochmal will ich auf diese Stelle hier der Enthaltsamkeit eingehen. Ja, das ist mein 3. Punkt, Enthaltsamkeit in der Ehe nur in Ausnahmefällen. Also damit ihr euch dem Fasten und Gebet widmen könnt. Wer solche Gebets- und Fastenzeiten länger durchführen will, der hat meistens einen guten Grund. Das macht man ja nicht einfach so. Da gibt es eine schwierige Situation, da gibt es ein großes Problem. Vielleicht sogar in der Ehe, vielleicht ist jemand krank, ein Kind ist krank, irgendwie eine schwierige Situation, wo man die Führung von Gott braucht. So wie man beim Fasten auf Essen verzichtet und man weiß trotzdem, das Essen ist eine gute Gabe Gottes, so verzichtet man dann eben auch auf Sexualität und man weiß, die Sexualität ist eine gute Gabe Gottes. Es ist also nicht so, dass Sexualität jetzt uns unwürdig machen würde, dass wir nicht wirklich beten könnten oder so. Also das ist hier auf keinen Fall zu verstehen. Sondern es ist einfach Ausdruck dafür, dass man jetzt ein größeres Anliegen hat, dass man gewisse Probleme und eine gewisse Frage vor Gott bringen will und sagt, das ist jetzt das, Herr, wo wir deine Führung brauchen. Ja? Unzucht ist das Problem. Und Unzucht wirkt sich zerstörend auf die Beziehung zum Partner und zu Gott. Und deshalb gilt wiederum, solange die Enthaltsamkeit, das Gebet und die Hingabe zu Gott unterstützt, solange es dafür sinnvoll ist, ist es gut. Aber wenn es für einen der beiden Ehepartner dazu führt, dass er in Versuchung gerät, ist es kontraproduktiv. Und darum betont dann Paulus hier im nächsten Vers, dass Enthaltsamkeit in der Ehe für eine bestimmte Zeit des Gebets und Fastens kein Gebot ist, sondern wenn man so will, eigentlich nur ein Ratschlag. Ja? Vers 6, das sage ich aber aus Nachsicht, nicht aus Befehl. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, unsere Sexualität und das Evangelium. Wir haben uns heute ja nur sehr kurz anhand einiger Verse mit diesem wichtigen Thema beschäftigt. Ich denke, es ist wirklich sehr wichtig. Ich denke, man sagt auch nicht von ungefähr, dass Sexualität das irdische Zentrum der Ehe ist oder die wärmende Mitte der Ehe. Aber wenn wir tiefer begreifen, was Gott sich mit dieser wunderbaren Gnadengabe der Sexualität gedacht hat, dann verstehen wir auch, warum Paulus an anderer Stelle schreibt, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist jetzt hier eben auch Sexualität. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Die Ehe war von Anfang an von Gott dazu bestimmt, die Beziehung zwischen sich und seinem Volk in der Welt zu bezeugen. War von Anfang an dazu gedacht. Ja? Treue. Hingabe, Freude, all das, was die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk prägt, soll eben in der Ehe erfahren und bezeugt werden. Und in der Sexualität in der Ehe sollen wir den Segen der Liebe Gottes im Besonderen erfahren und an den Partner weitergeben. Erfüllte Sexualität bedeutet, eins zu werden. Es bedeutet, sich völlig hinzugeben und den anderen ganz anzunehmen. Mann und Frau dürfen so auf tiefe, intime Art und Weise lernen, was es bedeutet, mit Christus in Liebe von Herzen verbunden zu sein, mit ihm eins zu sein. John Piper hat das sehr gut geschrieben in diesem Buch. Ich habe hier zwei Bücher mitgebracht zu dem Thema. Auch das empfehle ich sehr, Bücher zu lesen zu dem Thema, sich einfach damit zu beschäftigen. Es sind einfach Themen, die unser Leben prägen, die wichtig sind für alle Bereiche. Und dann ist es gut, wenn wir uns mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Könnt ihr euch dann kurz angucken. Das ist ein neueres Buch mit vielen guten Kapiteln hier. Das geht wirklich auf Intimität und so weiter ein. Bis hin zu Verhütung und so weiter, finde ich, ist ein sehr gutes Buch. Was schreibt er dazu? Gott erschuf uns also nach seinem Bild, männlich und weiblich, mit Persönlichkeit und sexueller Leidenschaft, damit er bei seinem Kommen in diese Welt an diese starken Worte und Bilder anknüpfen konnte, die das Glück unseres Bundes mit ihm in Christus beschreiben können. Er gab uns eine ausgeprägte Sexualität, damit wir ihn tiefer erkennen können. Er gab uns die Fähigkeit, einander auf sexueller Ebene zu begegnen, damit wir eine Ahnung davon bekommen, wie es sein wird, Christus zutiefst zu bekennen. Ja, im Alten Testament passiert das an mehreren Stellen, dass in sexueller Sprache über die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk gesprochen wird. Gott ist der Liebhaber, das Volk ist die Frau. Warum? Weil es zwischen Gott und seinem Volk einen festen Bund, eben einen Ehebund gibt, ja. Aber noch mehr, das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir eine sexuelle Beziehung zu Gott haben. Das sind total heidnische Gedanken, klar. Nochmal Piper, doch die Intimität und überwältigende Begeisterungen weist darauf hin, was es eigentlich bedeutet, Gott zu erkennen. Doch leider ist Sexualität auch oft der Bereich, wo Menschen und eben auch Christen Probleme und Trennung erfahren. Oder es gibt Probleme in anderen Bereichen der Ehe, die sich dann meistens natürlich auch, die meistens Einfluss haben auf den Bereich der Sexualität. Das bleibt eben nicht aus. Welche Gnade ist es, dass wir um Vergebung, um Erneuerung und um Heilung bitten dürfen? Und so wie unsere Sexualität uns dabei hilft, Christus besser kennenzulernen, hilft uns wiederum die Begegnung mit Christus, unsere Sexualität zu schützen und in gute Bahnen zu leiten. Ich sage das auch ganz offen, es ist uns nicht verheißen, dass hier in diesem Leben alles perfekt wird. Es ist nicht verheißen, dass jeder die vollkommene Liebesbeziehung und Sexualleben haben kann. Im Himmel wird es vollkommen sein, wenn wir dann alle mit Gott vereint sind. Aber Sexualität bleibt hier ein Arbeitsfeld. Ja? Deshalb nehmt euch so ein Buch zur Hand oder geht mal diese Fragen durch. Ja? Betrachtet es als ein Gebiet, wo man eben da arbeiten muss, wo man wachsen muss. Aber eins dürfen wir wissen, ein Leben im Glauben hat Einfluss auf alle Bereiche. Natürlich auch auf einen so wichtigen wie unsere Sexualität. Und grundsätzlich dürfen wir wissen, Jesus vergoss für unsere Lieblosigkeit, für unseren Egoismus, für alle unsere Sünden sein Blut am Kreuz von Golgatha. Aus Liebe trug er die Strafe Gottes über uns. Als Adam und Eva das erste Mal sündigten, da kam es auch zum Bruch, nicht nur zwischen ihnen und Gott, sondern zwischen Adam und Eva, zwischen Mann und Frau. Sie schämten sich voreinander. Es gab im Garten Eden, wo alles so perfekt war, einen Bruch in ihrer Vertrautheit, das heißt in ihrer Sexualität. Der intime Ort, wo Mann und Frau in hingebungsvoller Liebe im Hohelied dann zusammenfinden, ist dann wiederum ein Garten. Ja, nicht nur, dass die Frau mit damit verglichen wird, sondern auch der Ort, der intime Ort ist oft der Garten. wo die perfekte Liebe von diesem perfekten Paar scheinbar zelebriert wird. Doch wie wird diese wahre, tiefe Liebe zwischen Mann und Frau bewirkt? Durch die Liebe Christi, durch das Evangelium. Und ich denke, deshalb ist es kein Zufall, dass Jesus sein Blutvergießen in einem Garten begann und dass er auch aus einer Grabhöhle in einem Garten wieder auferstand. Das Evangelium des Kreuzes umrahmt von Szenen im Garten. Der Bruch im Garten wird durch das Leiden Jesu, was im Garten begann und endete, geheilt. Und so werden wir wieder in den Garten der Liebe Gottes zurückgeführt. Amen. Lasst uns zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, die Ehe und die Sexualität sind deine herrlichen Gaben an uns. Wie viel Leid gibt es aber gerade in diesen Bereichen aufgrund unserer Sünde und unserer Selbstsucht? Wie viel Trennung statt Einheit, Eifersucht statt Liebe, Selbstsucht statt Hingabe? Herr, bitte vergib uns unsere Schuld. Und hilf uns, dass wir in unseren Ehen offen und liebevoll aufeinander zugehen. Dass wir gerne unsere Schuld bekennen und um Vergebung bitten und gerne auch dem anderen vergeben. Und genauso, dass wir mit Liebe danach forschen, was der andere von uns braucht, wie wir ihm dienen können, auch in der Sexualität. Ich bitte dich, dass die Sexualität stärkend und heilsam für die Liebe und Einheit jeder Ehe sein kann. Erfülle uns dazu mit deiner Liebe. Das bitten wir im Namen unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Amen.